der Rat, der Council von der Stadt. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ich heiße Eberhard Brecht. Ich bin der Bürgermeister hier. Ich bin erst sehr jung im Amt, erst 3 Jahre. War vorher im Deutschen Bundestag, im National Parliament, für 11 Jahre. Und habe jetzt die Ebenen gewechselt. Ja. Und es ist eine große Veränderung für mich. Früher war ich mit UN-Politik befasst, United Nations, und war sehr viel in New York und in Washington, D.C. Und ein Freund hat zu mir gesagt, du musst dich jetzt daran gewöhnen, nicht mehr mit Kofi Annan zu sprechen, sondern mit dem Chef deiner Kläranlage. Kannst du mal sagen?
With the director of sanitation in Quedlinburg, yeah. Instead of the Kofi Annan.
Und dann habe ich gesagt, okay, das mag richtig sein, aber das Gespräch mit the chief of the
sanitation
has consequences maybe. Yeah. Aber das Gespräch mit Kofi Annan muss keine Konsequenzen haben. Also das ist der Charme der Kommunalpolitik. So, ich möchte ganz kurz etwas über die Stadt sagen. Und die Geschichte der Stadt ist ganz eng verbunden mit der Geschichte auch Deutschlands. Das heißt, die Stadt hat vor 1100 Jahren eine ganz wichtige Rolle gespielt im damaligen jungen Deutschland und hat diese Rolle dann sehr schnell verloren. Also Quedlinburg ist heute eine ganz kleine, unbedeutende Stadt, aber sehr schön. Sie ist auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste und das ist durch das sehr schöne historische Ensemble, das Fachwerkensemble Haftemuthauses, ja. Und deshalb sind wir in Quedlinburg auch sehr stolz, dieser Stadt zu leben, auch wenn wir eine Menge Probleme haben, aber trotzdem lieben wir alle diese Stadt, fast alle. Ich versuche mal ein Stück der Geschichte anhand der Bilder, die uns umgeben, zu erklären. Es gab einen sächsischen Herzog, dieser hieß Henry. Und Henry wurde ernannt, ausgesucht, der erste deutsche König zu sein. Und der Legende nach ist das passiert, als Henry gerade dabei war, Vögel zu fangen. Das war ein ganz beliebter Sport damals. Und man sieht das hier auf diesem Glasbild. Henry bekommt die Krone und er fängt gerade Vögel und da sieht man so ein Cage, so ein Käfig mit Vögeln, mit Birds auf der rechten Seite. Und mit Henry I. begann eigentlich das Deutsche Reich. Es gab vorher das nicht. Das ist die Geburtsstunde Deutschlands. Vorher gab es das Frankenreich. Das war bekannt damals Karl dem Großen, verbunden mit Aachen. Aber dann hat sich das Zentrum des Reiches dann hierher in den mitteldeutschen Raum verlegt. Und Quedlinburg war nie eine Hauptstadt. Das gab es damals nicht. Aber die meisten Treffen des Adels, der Nobility, fanden hier in Quedlinburg statt, sodass wir eine Hauptstadtfunktion hatten. Das ist so alles verstanden? Mhm. Ja, sonst mache ich das mit. So, Henry I. war dann der Vater von Otto dem Ersten, Otto I. Und Otto war der vielleicht bekannteste Kaiser und König der Ottonen. Das ist so ein Adelsgeschlecht. Und er hat fast ganz Europa unterworfen. Also viele Teile Europas gehörten damals in sein Herrschaftsgebiet. Es gibt Historiker, die behaupten, das wäre so eine Antizipation des modernen Europas. Das stimmt natürlich nicht. Hier drüben gibt es ein anderes Bild. Das ist natürlich von dort aus schlecht zu sehen. Da sieht man Otto den Ersten. Der übergibt einen Bischofsstab, ein Zepter an seine Tochter. Und diese Tochter wurde dann Äbtissin, Abbess, von einem weltlichen Damenstift. Man würde vielleicht sagen, Cathedral Chapter.
Ja.
Ja, das wäre vielleicht die vernünftigste Übersetzung. Und dieses Damenstift war kein Kloster. Das heißt, dort kamen die jungen Mädchen aus den Adelsfamilien hin, die man nicht reich genug verheiraten konnte. Früher war es so, dass die Eltern der Tochter Geld mitbringen mussten, damit die Tochter überhaupt verheiratet werden konnte. Das war so im Adel ganz normal. Aber der Adel war manchmal auch arm. Und dann war die Frage, was macht man mit einer Fürstentochter, die man nicht verheiraten konnte, die konnte nicht einen Nichtadligen heiraten. Das war völlig unvorstellbar. Also sie musste dann irgendwie versorgt werden und kam dann nach Quedlinburg, bekam hier eine exzellente Ausbildung, aber sie wurde auch, hat auch ein Klosterleben geführt. Also es wurde gebetet viel, es wurde gesungen sehr viel, man hat sehr viel Wohltätiges getan. Wie würde man das übersetzen?
Charitable work.
Aber sie konnten jederzeit wieder aus dem Kloster heraus, also aus diesem Damenstift, konnten auch heiraten wieder. Das war also kein Gelübde, also ich bleibe für immer hier. Und dieses Cathedral Chapter, dieses Damenstift, wurde von der Äbtissin geleitet. Und die Äbtissin waren in den ersten 3 Jahrhunderten nach der Gründung immer Frauen aus dem Königshaus. Also entweder die Töchter oder Schwestern von deutschen Königen. Das heißt, man würde heute, und die hatten einen riesen Einfluss. Also man würde heute sagen in Amerika, das war ein Think Tank. Nicht? Also von dort holten sich der deutsche König auch seinen Rat. Was sollen wir tun in dieser oder jener Situation?
Von den Frauen,
nicht von den Männern. Die gab es gar nicht. Ja, das ist also die Geschichte von dem Cathedral Chapter, was erst im 19. Jahrhundert zu Ende war. Dann wurde es aufgelöst. So lange hat es existiert.
Und wie hieß die Tochter von Otto?
Die hieß Mathilde.
Mathilde.
Und es ist immer schwierig zu erklären, weil es zwei Mathilden gibt. Es gibt die Frau von Henry I., das ist die Mathilde, die ist auch auf dem Bild, die ist dort in schwarz zu sehen, also die Witwe. Also
links.
Und die, ihre Enkelin hieß auch Mathilde. Deswegen ist das manchmal etwas confusing, nicht? So, dieses Cathedral Chapter, dieses Damenstift, hat sich relativ unabhängig von der Stadt entwickelt. Und in der Stadt wuchs ein Bürgertum. Das waren also die Bewohner der Stadt, die waren sehr stolz und hatten viele Rechte. Und da gab es Konflikte zwischen dem Cathedral Chapter und den Bürgern. Und die eskalierten. Und es kam dann zu einem kriegerischen Auseinandersetzung. Man hat geschossen aufeinander. Und habt ihr schon mal einen Stadtrundgang gemacht?
Wir waren in der Marktkirche.
Okay. Also wenn man zum Schloss geht, kommt man an einer riesengroßen Baustelle vorbei. Und das war die Grenze zwischen der Altstadt und dem Schlossviertel, wo die Angestellten des Schlosses, die Service People, da lebten. Und auf dieser kurzen Distanz hat man sich mit beschossen, auch mit Kanonen. Also, was heißt Kanone?
Ja, Kanone. Ja, das also bedeutet die Damen vom Stift gegen Bürger?
Gegen die Bürger. Aber die natürlich Damen? Die Damen natürlich nicht selbst. Sondern sie haben natürlich die Unterstützung gehabt durch die Sachsen, durch den Sachsenkönig. Und
da
die
waren
haben natürlich
Soldaten?
Waren Soldaten da mit einer großen Armee. Und dieser Kampf ging natürlich zu Ungunsten der Stadt aus. Und man sieht hier die Kapitulation der Quedlinburger. Man sieht da diese Urkunde, das Papier. Und man sieht auf dem Pferd die Äbtissin, stolz, in der Siegerpose. Und ganz oben sieht man eine Steinfigur. Das ist der Roland. In Deutschland war es üblich, die Unabhängigkeit der Städte zu symbolisieren durch einen Roland. Das ist, ich will das jetzt nicht, muss sehr lange darüber erzählen, was das alles bedeutet. Und man sieht, dass der Roland dort mit einem Strick heruntergezogen wird. Er wurde dann zerschlagen und vergraben. Und vor 100 Jahren etwa ist er wieder gefunden worden. Er wurde ausgegraben aus der Erde und hat ihn repariert und wieder hingestellt. So steht er heute wieder vor dem Rathaus.
Und, oh ja, Entschuldigung. Was haben die Bürger dann aufgeben müssen?
Sie haben ihre sehr viele Rechte aufgeben müssen. Sie hatten vorher freies Marktrecht. Sie konnten eigenes Geld prägen. Und sie konnten auch Zoll nehmen, Custom. Und das war dann verloren.
Ja.
Und es gibt ja in jeder Geschichte eines Landes, einer Stadt, so ein Knackpunkt, eine Weiche. Und das war in Quedlinburg die Weiche. Zu diesem Zeitpunkt gab es zwar schon Berlin, aber Berlin war ein slawisches Fischerdorf, war völlig unbedeutend. Quedlinburg hätte, wenn es damals gewonnen wäre, eine bedeutende Großstadt werden können. Und damit war eigentlich das Ende der bürgerlichen Entwicklung von Quedlinburg. Eingeläutet. Das ist manchmal in der Geschichte, gibt es solche Punkte, Point of No Return, ja, da ist Schluss dann. Nicht?
Und ist das die erste Mathilde dann?
Nein.
Das
geht nicht die zweite, das ist mehrere Generationen später. Ja? Ich will jetzt keine Jahreszahlen nennen, die vergisst man sowieso, wenn man fremd in eine Stadt kommt. Dann. So, dann another story. Wir hatten in Quedlinburg Umgebung ein Fürstenhaus oder ein Herz Fürstenhaus. Und dieser Fürst war nicht mehr in der Lage, durch genügend Einnahmen zu bekommen. Und deswegen hat er häufig sich als Räuber betätigt. Er hat also Handelstransporte überfallen und ausgeraubt. Ja? Und das war für die Quedlinburger eine erhebliche Bedrohung. Und die Quedlinburger sind sehr friedlich, die wollen nie was mit Waffen zu tun haben, aber in dem Moment haben sie gesagt, jetzt müssen wir mal zu Militaristen werden. Wir haben uns also aufgerüstet und dann ist man also losgezogen, um ihn zu fangen. Und er wurde dann gefangen genommen in einem Morast, in einem Sumpf. Damals hatten man ja so schwere Ritterrüstung, also, wie heißt das denn auf Englisch?
Breastplate Armor.
Ja, richtig. Ja. Das ist man natürlich sehr schwer, nicht? Das Pferd auch dazu. Und vor Quedlinburg hat man ihn gefangen und man hat ihm sehr, sehr große körperliche Kräfte. Also war richtig so ein Muskelpaket. Und um sicher zu sein, dass er wirklich nicht wieder wegläuft, dass man ihn wirklich als Gefangener behalten kann, hat man ihn in einen Eichenkasten gesteckt. Also eine Wooden Box, made from oak, 2 Meter, 2 Meter, 2 Meter. Das kann man heute auch im Schlossmuseum besichtigen.
Ja.
Ich persönlich habe eine ganz andere Erklärung. Ich glaube nicht, dass man diese Box gebaut hat, um sicher zu sein, dass er nicht wegläuft. Denn es gab in Quedlinburg genügend Gefängnisse in Form der Stadttürme. Und die sind so stabil, da kommt keiner raus. Ich denke vielmehr, man hat ihn auf dem Marktplatz dem Volke gezeigt. Das Triumph.
Mhm.
Nicht? Man hatte ein Fenster, man konnte da reingucken, man konnte auch eine faule Tomate, eine Tomaten gab es damals noch nicht, aber einen faulen Apfel reinschmeißen, um ihn zu bestrafen. Also es war eine Form von öffentlicher zur Schaustellung. Ja? Das ist meine Interpretation. Ich glaube nicht, dass dieser Kasten sonst... Dann hat er ein Lösegeld gezahlt, ein Fein, ja? Und dann konnte er dann wieder in die Freiheit. Und die Quedlinburger hatten ihre Ruhe. So, jetzt springe ich mal zu diesem Bild. Ich habe vorhin erzählt, dass es das Schloss gibt, den Schlossberg mit dem Cathedral Chapter und darum herum ein kleines Viertel, ein Quartier, wo die Bediensteten, der Service wohnte. Dann gab es die historische Altstadt, wo die Handwerker, the craftsmen, zu Hause waren. Und dann gab es noch ein anderes Viertel der Stadt, wo die Bauern gelebt haben. Und die Bauern haben die Stadtmauer gebraucht als militärischen Schutz. Man hat also früh die Tore aufgemacht, ist auf die Felder gefahren und abends ist man wieder in die Stadt gefahren, hat die Tore zugemacht und konnte ruhig schlafen. Es gab ja viele Räuber damals, militärische Auseinandersetzungen. Es gab also eine Bauernstadt, eine Handwerkerstadt und es gab eine Stadt der Bediensteten vom Schloss. Und diese Teilung, die ja auch symbolisiert war noch durch Stadtmauern dazwischen, völlig irre, die war dann irgendwann anachronistisch. Und da hat man gesagt, man muss eine Vereinigung anstreben. Und solche Verhandlungen über eine Vereinigung oder was auch immer, wie finden die heute statt? Heute geht man nicht nur in den Konferenzraum, sondern man geht zusammen in die Sauna oder man geht zum Golf. Irgendwo redet man miteinander. Und damals hat man das auch nicht nur im Konferenzraum gemacht, sondern hat Pflege der Atmosphäre betrieben. Und damals ist man zum Reiten gegangen. Und das symbolisiert also dieses Bild, dass man hier in einen Wald in der Nähe von Quedlinburg gegangen ist, um zu jagen. Ja, wir haben keine Birds mehr, sondern richtig große Animals.
Ja.
Gut. Ja, dann gibt es vielleicht noch ein Bild aus der Reformation. Quedlinburg hatte einen blinden Priester. Ja? Und der hat diese neue Lehre von Luther gelehrt. Aber man würde heute sagen, er war ein Dissident. Also er konnte das nicht offiziell machen, sondern sehr heimlich. Also very secret. Und deswegen hat er es außerhalb der Stadt getan, nicht innerhalb der Stadt. Und hier sieht man ihn, wie er Abendmahl, ich weiß nicht, was das heißt.
Communion.
Communion, ja, also macht ihr die Communion. Und man sieht im Hintergrund auf einem Pferd die Äbtissin. Und die Äbtissin fand diese Lutherlehre ganz toll, die war begeistert. Aber sie konnte sich nicht frei entscheiden, weil sie ja unter der Herrschaft, der Patronage der Sachsen stand. Und erst als der Sachsenherzog damals gestorben ist, konnte Quedlinburg lutherisch werden. Also kam die neue Lehre auch hierher. Bis dahin waren das alles katholisch. Wir haben übrigens bis in das 19., bis ins 20. Jahrhundert herein fast keine Katholiken hier gehabt. Die gab es hier gar nicht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Flüchtlinge vom Osten aus Gebieten, die sehr stark katholisch waren. Und seitdem haben wir in Quedlinburg auch wieder eine sehr starke katholische Gemeinde. Aber vorher gab es das nicht so. Ja, dann gibt es noch ein Bild da hinten. Also die Quedlinburger waren immer über mehrere Jahrhunderte unter der Patronage der Sachsen. Am Anfang, wie gesagt, waren sie da überhaupt nicht begeistert. Nachher hat man sich arrangiert. Und dann gab es einen sehr prominenten Sachsenkönig. Der hieß August der Starke, August the Strong. August der Starke war wegen vieler Dinge bekannt. Er hatte sehr viel Sinn für Kultur, für Kunst. Er hatte sehr viel Sinn für Frauen, fast genauso viel wie für Kunst. Und er war ein sehr kluger Politiker. Und er hatte übrigens, das ist noch vielleicht eine Geschichte, die man am Rand erzählen kann, er hatte eine Liaison, ein Verhältnis, man nannte das Maitresse. Kennen Sie den Begriff, Maitresse? Nee, ne? Mistress. Das ist also eine Mistress. Mistress, die er, mit der er nachher einen Konflikt hatte. Und diese Mistress war Aurora von Königsmark, eine hochgebildete Frau, die sprach 5 europäische Sprachen perfekt. Perfekt. Und die hat er dann weggeschoben und die wurde hier zwar nicht Äbtissin, aber so etwas Ähnliches wie Äbtissin. Deswegen, ja, das ist eine Frau, auf die wir heute ganz stolz sind. Die war Dissidentin, aber auf die sind wir sehr stolz. Ganz kluge Frau. Ja, und zurück zu August, August dem Starken, der wollte König von Polen werden. Und wie man heute weiß, ist diese Entscheidung des polnischen Adels, August den Starken zu ihrem König zu wählen, nicht aus Sympathie passiert, sondern man musste etwas finanziell nachhelfen. Und ja, und auf diese Weise wurde dann August der Starke polnischer König. Aber dieses Geld brauchte er. Und das Geld hat er dadurch bekommen, indem er große Ländereien verkauft hat. Und so wurde auch Quedlinburg verkauft und kam von Sachsen zu Brandenburg, zu den Preußen. Sagt man das mal so ein bisschen? Und da sieht man, dass die Quedlinburger wollten das gar nicht. Die wurden verkauft wie ein Stück, wie ein Pferd, wie ein Schwein. Aber sie wollten sich selber entscheiden und wollten eigentlich das nicht und haben alle Stadttore, ja, the gates, were closed. Und es gab wiederum einen, der Legende nach, einen Torwächter, ja, a guard, der bestochen wurde, wieder Geld. Und dadurch marschierten also die Brandenburger, die Preußen bei uns ein. Und seitdem sind wir Brandenburg, Preußen oder wie man auch keine Sachsen mehr. Gut, es ist eine sehr vereinfachte Quedlinburger Geschichte, sehr komprimiert, aber es soll einfach ein paar wichtige Punkte der Quedlinburger Geschichte beleuchten. Hinter uns gibt es noch ein Bild. Das ist so ein schönes Landschaftsbild. Man sieht Quedlinburg, man sieht viele Personen, aber was man vor allen Dingen sieht, sind viele Blumen. Und Quedlinburg war im 18., 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, und sofort fertig, eine Blumenstadt. Wir hatten hier Züchterfamilien, also Breeding of Seeds, for vegetable, flowers. Und wir waren in der Welt der größte Einzelexporteur. Also das war die Adresse, wenn man Saatgut für Rüben, was heißt das?
Beets.
Beets, ja. Richtig, Beets. Für Beets haben wollte, dann war das in der Regel hier gezüchtet.
Mhm. Also. Und Bohnen.
Auch,
oder?
Aber Zuckerrüben war das Entspruch. Yeah. Sugar beets, das war das bitte yeah. das Bedeutendste.
Uh-huh. Und dazu die Blumen.
Und die vielen yeah. Blumen.
Yeah. Hm.
Also heute kann man noch in den Geschäften hier überall auch Quedlinburger Saatgut kaufen. Wir haben nur heute schwierigere Situationen, weil das Züchten, also viele Züchter Quedlinburg verlassen haben bis 1961. Die bekannten Züchterfamilien sind nach Westdeutschland gegangen, sitzen heute in Niedersachsen. Das ist das erste Handicap. Und das zweite Handicap, man muss zuerst züchten, etwas Breeding, dann danach vermehren, also
multiplen.
Ja. Und für die Vermehrung sind die Arbeitskräfte in Europa und auch Amerika viel zu teuer. Nicht? Da geht man in Maghreb, da geht man nach Asien, das ist sehr viel billiger. Und seitdem haben wir eigentlich die wichtigste ökonomische Säule der Stadt verloren. Inzwischen ist die wichtigste ökonomische Säule der Tourismus geworden, als Einzelbranche. Leider kann die Stadt vom Tourismus nicht leben. Wir haben einen bestimmten Prozentsatz an Menschen, die vom Tourismus leben, aber für das Vermögen der Stadt selbst spielt der Tourismus keine Rolle. Trotzdem freuen wir uns über jeden, vor allem über Amerikaner. Wir haben in den letzten Jahren so im Schnitt, eigentlich waren die Amerikaner immer mit einer Spitze, fast immer. Das mal ein paar Wechsel, mal kamen Niederländer dazwischen, mal dann kam mal. Aber ich sage mal, wenn man es über im Mittel sieht, sind es die Amerikaner. Und ich freue mich darüber, weil wir ja nicht nur in gute Kontakte haben nach Lubbock, wo uns Meredith McLean die Türen geöffnet haben, als wir mit einer kleinen Delegation im letzten Jahr da waren, sondern es gibt auch andere Kontakte zum Konsulat hier und Austausch und viele Aktivitäten, die zwischen amerikanischen Städten und Quedlinburg bestehen. Aber besonders intensiv natürlich jetzt mit Texas.
Ja. Ja. Und du bist auch Ehrenbürger.
Ja.
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 Honorary
citizen.
Love it.
Yeah.
Ja. Gibt es irgendwelche Fragen, die wir jetzt noch ganz schnell...
Ich habe eine.
Ja.
Sind das dann die drei Männer, die
da... Nein, es sind nur zwei.
Ach so.
Westendorf ist da nicht vertreten, Frau... Sie müssen wir nochmal korrigieren. Westendorf hat ja gestern auch einen Bürgermeister gehabt?
Ja.
Aber der ist noch nicht mitgeritten. Hier sind nur die zwei, nicht?
Ach so.
Neustadt und Altstadt.
Ja. Aha. Also der in der Mitte sieht ein bisschen adelig aus, aber ich wusste nicht, ob die Stände vertreten wurden da, ob sie hinausritten und dieses Abkommen besprochen haben.
Ja. Also Sie haben es, ich kann das nicht verbürgen, das sind gerade da die Vereinigungsverhandlung war, aber zumindest hat man so etwas damals ja auch gemacht.
Ja. Und weißt du was, ich höre ab und zu, wenn Amerikaner über die Unterschiede in Europa sprechen, besonders wenn man handelt.
Yeah.
Es ist jetzt langsam bei uns bekannt in Amerika, wenn man mit Mercedes-Benz zum Beispiel, mit dem Chef von Mercedes-Benz ein Abkommen unterschreiben möchte, zum Beispiel, who did they have a merger with? Mercedes and...
Daimler Chrysler, and
Chrysler, yeah, okay. Yeah. So, we have Chrysler und Daimler zusammen in Florida. Und Gott sei Dank weiß der Amerikaner von Chrysler, dass nicht in dem offiziellen Raum das abgemacht wird, sondern, wie du sagtest, bei Golfspielen oder im Sauna oder bei einem sehr guten Glas kalifornischen Wein nach einem großen texanischen Steak. Dann unterschreibt der Chef von Daimler-Benz und sagt, jawohl, wir machen das mit Chrysler zusammen. Aber wenn man das nur in einem offiziellen Raum mit einem Deutschen machen will, dann kommt der wahrscheinlich nicht direkt ans Ziel. Das geht nicht vorwärts. Man muss das verstehen und das ist, was ich so interessant finde, dass
das
ich schon damals...
Ein Annäherungsversuch, nicht?
Ja.
Es ist besonders wunderbar, hier zu sitzen und die Geschichte nicht nur von dir so schön erzählt zu bekommen, sondern auch so viel so wie in vielen, vielen Jahrhunderten in der Kirche, so haben die einfachen Leute, die die Sprache vielleicht Lateinisch nicht konnten, die haben das bildlich gesehen. Und jetzt sitzen wir hier, wir verstehen genügend Deutsch und du hast wunderbar erklärt, nicht wahr? Man versteht fast alles oder sogar alles. Aber das ist so ein Raum, wo man sofort lernt.
Das ist interessant. Die Deutschen haben zur sogenannten Historienmalerei ein gespaltenes Verhältnis.
Oh,
also es gab Zeiten, wo man gesagt hat, das ist ekelhaft, furchtbar.
Hm.
Und es sind übrigens auch Fehler in den Bildern. Ja, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Frau Reniger mir da zustimmen wird, das ist hier im, das ist ein Renaissance-Fenster. Als Albrecht II. Gefangen genommen war, hatten wir Gotik. Ja, das sind also ganz böse Fehler, an verschiedenen Fehlern, Bildern drin. Aber das macht ja nichts. Aber wenn ein Japaner herkommt oder wenn ein Amerikaner herkommt, der sagt, da, so stelle ich mir Germany vor, das ist, da kann ich es auch verstehen. Und inzwischen denke ich auch so. Ich finde das auch schön, wenn ich woanders hinkomme und plastisch an einem Bild etwas sehe und nicht in einem Lehrbuch etwas lesen muss, ist das für mich plötzlich auch, lebt es.
Ja.
Nicht, auch wenn die ganz anders ausgesehen haben, das ist mir völlig egal.
Ja, es ist fantastisch. Und wie alt zum Beispiel ist dieses herrliche Fenster?
Das ist von 1901, ne?
Ja.
Aha, so.
Wir haben in Quedlinburg eine Tradition mit Glasmalerei.
Ja.
Das ist also eine der Craftsmen, die wir haben. Von, bitte? Gehen wir nachher.
Ja.
Ja. Und dieses Bild ist von einer der zwei großen Firmen hergestellt worden und ist dann auch nach der Revolution hier 1989 nochmal aufgearbeitet worden.
Mhm.
Das war nicht in so gutem Zustand.
Mhm.
Genauso wie dieses Bild hier gar nicht gehangen hat, in der DDR-Ära, weil man nicht die Kapitalisten, die hier auch abgebildet sind, zeigen wollte.
Ja,
da wurden also die Kapitalisten auf den Boden gesteckt und nach der Wende kamen sie wieder runter. Da durften
sie
wieder
wirklich? Hin. Das
ja,
ist
ja, ja.
Vor, ach so.
Naja, also 88 gab es das hier noch nicht.
Ach, ja, das scheint ein bisschen im Jugendstil zu sein, oder? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist nicht.
Ja.
Aha. Das ist das letzte von diesen Bildern, ne? Und ja, das ist ja nicht falsch. Ne?
Ja, ja, eben. Also Jugendstil, nicht wahr? Man sieht, wie anders das ist zu diesem.
Ja, ja, das ist ein anderer Stil.
Ein fantastischer Raum. Hm.
Ja.
So.
Wir kommen dann in Fragen heute Abend.
Ja, wir sehen uns ja heute Abend noch.
Ja,
ja, aber
ich habe leider ein Problem mit dem Wetter.
Oh.
Ich habe mir so vorgestellt, wir machen heute Abend so Barbecue im Garten und wunderschön. Aber es ist auch für Deutschland viel zu kalt.
Ja.
Viel zu kalt. Das ist völlig ungewöhnlich, sonst haben wir eigentlich in dieser Zeit ein viel wärmeres Wetter. Aber Pfingsten soll es warm, schön warm werden.
Ja,
ab morgen. Aber da seid ihr schon wieder weg, ja?
Bitte?
Wann fahrt ihr wieder?
Wir sind noch 4 Nächte da.
Na, dann erlebt ihr auch ein bisschen das warme Deutschland, nicht nur die kalte Deutschland.
Ja. Ja. Aber das ist hier in Ordnung, wenn wir noch kommen. Auch wir bringen unsere Mäntel mit.
Nein, wir machen das inside alles.
Oh.
Das kriegen wir alles.
Ein
bisschen eng, aber dafür inside.
Das ist sehr nett.
Ja?
Darf ich zum Schluss etwas im Namen von meinen Studenten dir überreichen? Ja? Das sind Kleinigkeiten aus Texas. Und wenn du Hilfe damit brauchst,